Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Lasst uns noch gemeinsam beten. O großer Gott und Vater, herzlichen Dank für dein Wort, das du uns auch heute Morgen schenkst, indem wir lesen dürfen, über das wir nachdenken dürfen. Danke für deine gewaltige Größe und Herrlichkeit, die du darin für uns offenbart hast. Und bitte gib mir die richtigen Worte, sie zu sagen, sie weiterzugeben. Bitte schenk uns allen offene Herzen, dass du zu unserem Herzen sprechen kannst. Bitte gib uns die richtige Einstellung, dass dein Wort uns auch verändern kann, uns formen, uns gestalten kann, so wie du es möchtest, dass wir uns verändern in das Bild deines lieben Sohnes. Ja, Herr, wir befehlen uns dir an und bitten dich um deinen Segen. Amen.
Amen.
Ja, heute soll es weitergehen in der Predigtreihe über die Korintherbriefe. Und zwar sind wir dabei Teil 8 und im fortlaufenden Text im 1. Korinther Kapitel 3. Verse 16 bis 23. Ich habe das mal überschrieben mit der Tempel. Denn um Tempel soll es gehen. Und Paulus spannt da zum Teil Bögen, die bis zurückgehen zum Anfang des Kapitels oder zumindest ins zweite Kapitel hinein oder ans Ende des ersten Kapitels und so weiter. Eigentlich müssten wir am besten den ganzen Brief von Anfang an bis hier nochmal lesen, um diese ganzen Zusammenhänge besser im Hinterkopf zu haben, denn das ist ja doch schon eine Zeit her, als wir die anderen Teile gelesen bzw. uns damit beschäftigt haben. Die Zeit haben wir ja nun erst recht nicht mehr, nachdem das schon irgendwie deutlich später ist als sonst. Ich würde sagen, wir beschränken uns auf das Kapitel 3, das ich gerne noch einmal vom Anfang an vorlesen möchte. Also 1. Korinther, Kapitel 3, zunächst mal zum Bibeltext. Schlag gerne mit mir auf. Und ich, schreibt Paulus hier, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollos und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid. Und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er im Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wir kommen jetzt zu unserem Text, der uns dann im Schwerpunkt heute beschäftigen soll, ab Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, denn es steht geschrieben, der die Weisen fängt in ihrer List. Und wieder, der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind. So rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi. Christus aber ist Gottes. Ja, soweit der Bibeltext. Zunächst ein kleiner Rückblick. Wir haben uns das letzte Mal damit beschäftigt, was ja in diesem Textabschnitt, den ich gerade gelesen habe, vorkam. Da ging es um diese Metapher, die Paulus hier verwendet, von Gold, Silber und kostbaren Steinen als eine Möglichkeit, auf den Grund zu bauen. Und Holz, Heu und Stroh als eine andere Möglichkeit, auf diesen Grund zu bauen. Wir hatten uns, nachdem Paulus selbst diese Metapher nicht gedeutet hat, überlegt, was sie denn bedeuten könnte, anhand von verschiedenen Bibelstellen. Da gab es im Wesentlichen so vier Alternativen. Das eine eben, dass man sagt, ja, vielleicht sind es die Werke mit Ewigkeitswert, die eben das Gericht überstehen. Die Werke, die nur in dieser Welt einen Wert haben, die überstehen das Gericht eben nicht. Als Bibelstelle könnte man Matthäus 6, Vers 20 anführen. Die hatten wir aber auch das letzte Mal schon. Oder, wenn man es etwas enger fassen will, vielleicht die richtige Lehre. Das wäre das, was Bestand hat am Gerichtstag. Und eine falsche Lehre, die wird vergehen, wenn dann offenbar werden wird, wer richtig und wer falsch gehandelt hat. Man Jakobus 3, Vers 1 als Vers nehmen, aus dem sich das entlehnen lässt. Oder vielleicht geht es auch um die Motive, aus denen heraus wir handeln. Wir können richtig handeln aus einem richtigen Motiv heraus, aus dem Motiv der Demut, der Unterordnung unter den Herrn. Wir können aber auch im Prinzip das Richtige tun, aber mit völlig falschen Motiven. Und auch das weiß der Herr, der ja in unser Herz schaut. Und diese Motive beurteilt er ganz unterschiedlich. Und auch da könnte man einen Unterschied machen zwischen dem Werk, das kostbar ist und bleibt, und zwischen dem Werk, das verbrennen wird. Oder letzten Endes könnten es auch die Menschen sein, die zum Glauben kommen, beziehungsweise eben nicht. Also diejenigen, die wir zu Christus führen dürfen, das sind ja die, die gerettet sind, aus dem Gericht herausgerettet sind. Etwas, was auf dem Grund, den Christus gelegt hat, aufgebaut wird, nämlich seine Gemeinde. Die besteht ja aus Menschen, die gläubig geworden sind. Und die ungläubigen Menschen, ja, die gehören nun mal leider nicht dazu. Also auch so könnte man das interpretieren und vier Bibelstellen die das nahelegen, dass man das so interpretieren könnte. Epheser 2, 22, 2. Timotheus 2, Vers 20, 1. Petrus 2, Vers 5 und Jakobus 1, Vers 10. Und am Ende wird das Feuer erweisen, was bestehen wird und was verbrennen wird. Und heute kommt noch ein weiterer Aspekt aus unserem Text hinzu, wie man vielleicht das eine und das andere beschreiben könnte, nämlich mit Weisheit der Welt und Weisheit Gottes auf der einen und auf der anderen Seite. Aber der Reihe nach schauen wir uns erstmal die Sache mit dem Tempel an, in dem ersten Vers des heutigen Textes, dem Vers 16. Zunächst einmal war es von Anfang an Gottes Plan, in bzw. bei den Menschen zu wohnen. Wer von euch Elberfelder, die Elberfelder Bibelübersetzung liest, da ist eine kleine Fußnote, also in diesem Vers, 1. Korinther 3, Vers 16, heißt es ja, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und man kann es aber auch alternativ übersetzen mit unter euch wohnt, also in, im Herzen, unter euch, in eurer Mitte. Ich finde in treffender, und ich denke, wir können das, wenn, obwohl es zu den Korinthern geschrieben ist, durchaus auf uns übertragen, wenn wir zum Beispiel Römer 8, Vers 9 lesen, stellen wir fest, dass wer den Geist nicht hat, dass der gar nicht sein ist. Römer 8, Vers 9 heißt es, ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Und das liegt zum einen nahe, dass in hier wahrscheinlich die bessere Interpretation ist und dass es außerdem auch auf andere Christen übertragbar ist. Und wir hatten uns mit diesem Thema auch in einer der letzten Predigten schon ausführlich beschäftigt. Da ging es um die Stufen der Erkenntnis. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Mauerblöcke erinnert, die ich da verwendet habe, um das zu symbolisieren. Das ist schon ein bisschen länger her. Als unterste Stufe eigentlich dieses grobe Kennen, und dann steigerte sich das immer weiter über verschiedene Stufen hinweg, bis dahin, dass es ja etwas einzigartig ist, dass der Herr in uns wohnt. So eine intensive Beziehung gibt es auf der Erde zwischen Menschen nicht. So eine intensive Beziehung können wir nur zu Gott haben, und über diese Faszination, über diese Besonderheit haben wir schon nachgedacht. Damals allerdings noch nicht mit diesem Begriff Tempel. Der kommt jetzt hier neu dazu, und Paulus bringt auch dadurch nochmal eine ganz neue Idee, eine ganz neue Konnotation und ein paar neue Gedanken mit hinein. Ja, plötzlich kommt der Tempel, und zwar als Vergleich. Es könnte ja auch ein Gegensatz sein. Also Gott wohnt jetzt nicht mehr im Tempel. Im Alten Testament war das ja klar, da war er irgendwie in dem Tempel in der Bundeslade, sondern alternativ dazu wohnt er in uns. So als Gegensatz. Genauso stellt Paulus das aber nicht dar, sondern er macht einen Vergleich, eine Analogie. Und sagt eben, dass wir, die Christen, Gottes Tempel sind, weil der Geist Gottes in uns wohnt. Und beim Gedanken an den Tempel sind wir natürlich trotzdem zunächst erst einmal bei den Gebäuden. Da gibt es ja ganz verschiedene Ausprägungen. Zum Schluss war das dann der Tempel des Herodes, der ab 21 vor Christus von Herodes umgebaut wurde und dann 70 nach Christus von den Römern zerstört wurde. Davor gab es dann den Tempel nach dem Exil. Ich habe ihn jetzt hier mal mit Tempel Zerubbabels beschrieben. 515 vor Christus Davor gab es dann den Tempel Salomos, 957 vor Christus, der erste, der aus Stein als festes Gebäude aufgebaut wurde. Aber auch davor gab es ja schon etwas Ähnliches in der Richtung. Das wird zwar nicht mit dem Begriff Tempel bezeichnet, ist aber auch eine Art Tempel. Das Zelt der Begegnung oder Stiftszelt oder Stiftshütte, sagt Luther dazu. Als Zelt eben ausgeprägt. Klar, in der Wüstenwanderung hätte man alles andere auch nicht mitnehmen können. Außerdem gibt es starke Parallelen des Tempels oder zwischen dem Tempel und einem noch früheren Ort der Begegnung Gottes mit den Menschen. Und das ist der Garten Eden. Da ist auch Gott dem Menschen begegnet und der Mensch Gott. Aber das sollten wir uns kurz etwas näher ansehen. Wir können da nur ein paar Schlaglichter auf einige Parallelen werfen. Das ist also ein Thema, das zieht sich durch das ganze Alte und Neue Testament wie ein roter Faden und blitzt an ganz vielen Stellen auf. Und wir haben unmöglich die Möglichkeit, das jetzt alles nachzuschlagen. Aber ich möchte, ne, das würde den Rahmen total sprengen, aber ich möchte ein paar Schlaglichter werfen. Zunächst einmal, habe ich gerade schon gesagt, ist beides ein Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Der Tempel in späterer Zeit, das Stiftszelt, aber auch der Garten Eden, das war der erste Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Und wir lesen davon in Genesis 3, ab Vers 8, möchte ich jetzt nicht vorlesen, ich glaube, das kennen die meisten. Da ging es darum, dass Gott in der Kühle des Tages im Garten wandelte und den Menschen suchte. Da war der Mensch schon in Sünde gefallen und hat sich vor Gott versteckt. Aber es zeigt diese Begegnung zwischen Gott und Mensch, die es damals im Garten Eden hätte geben sollen und die dann so leider nicht stattgefunden hat. Dann gibt es aber auch ganz viele Parallelen zwischen der Schöpfung, wovon Eden ja sozusagen die Zusammenfassung ist, also der Garten, der quasi von Gott gepflanzt wurde als Teil der Schöpfung, der aber auch die gesamte Schöpfung natürlich repräsentiert. Und im Tempel. Und zwar zunächst mal in der jüdischen Überlieferung. Nach der jüdischen Überlieferung symbolisiert der Tempel den Kosmos. Der Vorhof, der äußere Vorhof, symbolisiert Erde und Meer, also den bewohnten Teil. Der etwas innere Teil, das Heiligtum, symbolisiert den sichtbaren Himmel und das Allerheiligste symbolisiert den unsichtbaren Himmel, also den Ort, wo Gott wohnt. Und diese Symbolik schlägt sich an ganz vielen Stellen immer wieder nieder. In der Einrichtung des Tempels, in der Konstruktion, aber auch an einigen Stellen des Wortes Gottes. Zum Beispiel im Psalm 78, Vers 69 gibt es einen Vergleich. Dort heißt es, er baute sein Heiligtum wie Himmelshöhen, wie die Erde, die er auf ewig gegründet hat. Hier wird das Bauen des Heiligtums verglichen mit dem Bau der Erde. Er baute sein Heiligtum wie Himmelshöhen, wie die Erde, die er auf ewig gegründet hat. Gegründet hat. Oder eine weitere Parallele ist die, dass bei der Schöpfung Gott sprach und es wurde. Und genauso wird es auch formuliert beim Bau des Tempels. Da mussten dann die Israeliten das als Werkmeister oder die Leute, die sie beschäftigt hatten, eben noch ausführen. Aber trotzdem war es so, dass Gott sprach, wie es sein sollte. Und Mose führte es genauso aus. Also in beiden Fällen war es eben das Sprechen Gottes. Ich habe hier ein paar Bibelstellen dazu geschrieben, in denen man das nachlesen kann. Exodus 25, 17 und 22 oder 31, Vers 1. Es gibt noch ein paar mehr. aber das sind so die auffälligsten. Es gibt auch eine ganz interessante parallele Schlussformulierung. Nach dem Bau des Tempels heißt es in Psalm 132, heißt es in 2. Mose 39, Vers 43, Mose besichtigte das ganze Werk, sie hatten es gemacht, wie der Herr es befohlen hatte, so hatten sie es gemacht und Mose segnete sie. Das klingt sehr stark an diese Schlussformel, die der Herr auch spricht nach der Schöpfung. Im 1. Mose Kapitel 2, Vers 31 bis Kapitel 2, Vers 3, wo Gott sein Schöpfungswerk ansah und sah, dass es gut war, so wie er es gemacht hatte, und dann den siebten Tag als Ruhetag segnete. Das ist auch von der hebräischen Formulierung sehr ähnlich, habe ich gelesen. Mein Hebräisch ist leider so klein, dass ich da nichts selber zu sagen kann, aber zumindest habe ich das nachgelesen, dass das so sein soll. Und auch diese Ruhe am siebten Tag, die dann in der Schöpfung am Ende eben auftaucht, auch das ist eine Parallele zum Tempel, beschrieben im Psalm 132, Vers 14, wo Gott sagt, das ist für immer der Ort meiner Ruhe, hier will ich wohnen, ich habe ihn erkoren. Das ist für immer der Ort meiner Ruhe, hier will ich wohnen, ich habe ihn erkoren. Eine auffällige Stelle ist außerdem in Hesekiel, Kapitel 28. Da wird Eden und das Heiligtum gleichgesetzt. Da geht es also um den König von Tyrus, der in Eden war, und dem, das ist Vers 13, und dem dann in Vers 18 vorgeworfen wird, dass er seine Heiligtümer entweiht hat. Also da ist auch wieder eine solche Parallele zu finden. Na und so weiter, die Liste lässt sich noch lange fortsetzen. Wir könnten jetzt auf die Einrichtung des Tempels schauen, auf den Leuchter, wo der stand, auf die Wanddekorationen, auf die Waschbecken, die da überall standen, mit der Symbolik des Meeres, auf die Priesterkleidung, wie die gebaut war. Da steckt dann auch noch eine ganze Menge Zahlensymbolik drin. Auf die Gestaltung des Bauwerks, der Eingang nach Osten. Bei Eden war der Eingang im Osten beim Tempel und so weiter. Ich will jetzt nicht zu weit abschweifen. Unsere Liste auf dieser Folie ist ja nun auch voll. Aber warum ist das interessant in Bezug auf unseren Text? Nun, Paulus kannte die Symbolik dieses Textes und jetzt war ich zu schnell. Paulus kannte die Symbolik dieses Textes und vor diesem Hintergrund wirkt das, was auf den ersten Blick so ein bisschen sprunghaft erscheint, so eine fast willkürlich herangezogene Metapher, auf einmal gar nicht mehr so willkürlich, wenn Paulus in Vers 9 auf der einen Seite erst vom Bau spricht, Gottes Bau seid ihr, und auf der anderen Seite von Gottes Ackerfeld. Der Bau Gottes, der Tempel, auf der einen Seite, das Ackerfeld, der Garten, den Gott gepflanzt hat, auf der anderen Seite. Wenn das miteinander zusammenhängt und wir davon ausgehen, dass Paulus auch diese Symbolik im Hinterkopf hatte, ist es auf einmal nicht mehr willkürlich, was er da schreibt, sondern ganz verständlich, dass er beide Metaphern sozusagen in einem Atemzug nennt und miteinander in Verbindung bringt. Und vor diesem Hintergrund sehen wir auch noch andere Gedanken, die mitschwingen, wenn wir die Ausführungen von Paulus vom Tempel hier hören. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Der Tempel stellt die Gegenwart Gottes unter den Menschen dar. In beiden Metaphern. Wir Christen stellen die Gegenwart Gottes unter den Menschen dar. Denn wir sind ja Gottes Tempel. In der Schöpfung die ja auch eine Parallele zu dem Tempel ist, wie wir gerade gesehen haben, stellt sich Gott dar in Form einer Offenbarung. Lesen wir im Römerbrief. Das ist also eine Offenbarung Gottes durch den Tempel, durch die Schöpfung, sowohl als auch. Wir Christen stehen für die Offenbarung Gottes, für Gott, der sich offenbart. Der Tempel ist ein Ort der Begegnung mit Gott. Wir Christen sind ein Ort der Begegnung mit Gott. Die Menschen begegnen Gott durch uns als Tempel. Und sowohl Tempel als auch Schöpfung sind Darstellung der Herrlichkeit Gottes. Wir Christen sind in besonderer Weise eine Darstellung der Herrlichkeit Gottes. Merkt ihr, wie groß das ist? Wie gewaltig? Schöpfung und der Tempel mit seinem Gottesdienst, das ist ja quasi das gesamte Spektrum des Alten Testaments. Das ist ein Großteil des Lichtes aus dem Alten Testament, das leuchtet und sozusagen wie in einer Lupe in einem Brennglas jetzt auf einen einzigen Punkt fokussiert wird und an dem konzentriert sich die ganze Macht der Offenbarung Gottes. Und Paulus schreibt das mit großer Wortgewalt an die Epheser, wenn er sagt in Epheser Kapitel 3, Abvers 8, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Herr, das alles schwingt mit und steckt drin in diesem Gedanken. Wenn Paulus hier schreibt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gott in euch wohnt? Viel mehr als nur ein Gebäude, sondern eine Geschichte, ein Panorama und ganz viele Aspekte, die Gott schon von Anfang an, von Vorgrundlegung der Welt, zum Teil eingefädelt und vorausgeschattet hat. Ja, wenn es dann weitergeht in 1. Korinther 3, Vers 17. Und Paulus schreibt, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Und der seid ihr, dann kann man eigentlich nur sagen, ja klar, was denn sonst? Nachdem wir diese Großartigkeit der Bedeutung dieses Bildes gesehen haben, dann versteht sich das ja eigentlich von selbst. Wenn jemand das verdirbt, ja, den wird Gott verderben. Und das Verderben ist eigentlich, habe ich mir überlegt, aus zwei Richtungen möglich. Zunächst mal durch Außenstehende, in Form von Verführung oder Verfolgung. Lesen wir zum Beispiel in Matthäus 18, Vers 6. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, sagt Jesus dort, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Das klingt, wenn man das das erste Mal hört, ganz schön krass. Wenn wir uns aber überlegen, was das für eine Bedeutung hat, hier in diesem Zusammenhang, ist auch das eigentlich selbstverständlich. Wie denn sonst? Und auf der anderen Seite führt es dann auch klar dazu, dass wir mit Römer 12, Vers 19 leben können, wo der Herr durch Paulus sagen lässt, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Darauf können wir uns verlassen. Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Aber es gibt auch die andere Richtung, Verderben durch sich selbst. Wir lesen dazu zum Beispiel in Hebräer 10, Vers 28, wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Das mit dem Vergelten haben wir eben schon mal gehört, ne? Nur in Bezug auf die andere Seite. Aber das Gericht wird anfangen am Haus Gottes. Aber ich möchte dazu auch noch aus dem 1. Johannesbrief lesen, Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Dort schreibt Johannes, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Das ist mir ganz wichtig, es geht hier also nicht beim Verderben des Tempels um versehentliche Fehltritte. Denn wir haben einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Versehentliche Fehltritte, die werden uns vergeben, wenn wir sie dem Herrn bringen, die zerstören den Tempel nicht. Ja, wir haben einen kurzen Blick über die unergründliche Weisheit Gottes schweifen lassen. Und auf dieses Thema Weisheit kommt Paulus nun in den nächsten Versen wieder zu sprechen, aber mit dem Blick wieder aus einer ganz anderen Richtung. Er kommt damit auf ein Thema zurück, das er bereits behandelt hatte. Und zwar im zweiten Teil des ersten und im fast gesamten zweiten Kapitel. Und insofern haben wir uns da auch schon intensiv mit beschäftigt. 1. Korinther 3, Verse 18 bis 20. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, der die Weisen fängt in ihrer List. Und wieder, der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind. Wenn wir uns dazu jetzt noch einmal diese Gegenüberstellung der Werke ansehen, Holz, Heu und Stroh und Gold, Silber und kostbare Steine, dann können wir im Grunde genommen sagen, die Weisheit der Welt ist eigentlich Holz, Heu und Stroh und die Weisheit Gottes ist eigentlich Gold, Silber und kostbare Steine. Ich würde es aber jetzt nicht so als Alternative dazu sehen, sondern eher als so eine abstrakte Überschrift, so eine Klammer für die linke und für die rechte Seite jeweils, wovon das dann hier einzelne konkretere Ausprägungen sind. Also kein Widerspruch gegenüber dieser Auslegung. Aber vor dem Hintergrund der Weisheit Gottes, über die wir heute nachgedacht haben, bekommt die Weisheit der Welt doch nochmal eine ganz andere Farbe. Sie wird noch blasser. Und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Aber die Frage, die bleibt, ist, glauben wir das? Glauben wir Gottes Weisheit? Also, jetzt nicht in dem Sinne, klar, sagt ihr alle, ja, natürlich, das meine ich nicht, sondern in dem Sinne, dass wir danach leben. Was ich damit meine, möchte ich gerne an einem Beispiel erläutern, und zwar anhand von Georg Müller, dem sogenannten Waisenvater von Bristol. Vielleicht kennt ihn der eine oder die andere, er lebte von 1805 bis 1898. Und der wurde einmal gefragt, was das Geheimnis seines Lebens sei. Und er antwortete: Es gab einen Tag, an dem ich starb. Gänzlich starb. Ich starb Georg Müller. Seinen Meinungen, seinen Liebhabereien, seinem Geschmack und Willen. Ich starb der Welt, ihrem Beifall oder ihrer Kritik. Ich starb sogar dem Beifall oder Tadel der Brüder und Freunde. Und seit dieser Zeit habe ich nach nichts mehr gestrebt, als dass Gott mein Tun billigt. Ja, dieser Mann hatte wirklich die Weisheit der Welt an den Nagel gehängt. Wolfgang Bühne schreibt über ihn, er war einer, der mit den Verheißungen Gottes rechnete wie mit Bargeld. Nur Bares ist Wahres, sagt man. Ne? Das ist die Weisheit der Welt. Glauben wir den Verheißungen Gottes mehr als der Weisheit der Welt? Vertrauen wir unserem Herrn mehr als unserem Portemonnaie und unserem Bankkonto? Leben wir danach? Und ich hoffe, dass der Blick auf Gottes Weisheit, und wenn wir uns damit heute beschäftigt haben, uns motiviert, ihm noch mehr zu vertrauen. Wenn wir sehen, dass das nicht nur ein Ergebnis ist. Das Neue Testament zeigt uns ja sehr deutlich, was hinten dabei rausgekommen ist. Das Ergebnis, das sehen wir da. Im Alten Testament sehen wir die ganze Vorbereitung, den ganzen Unterbau, die ganze Fülle der Weisheit, die das Ergebnis im Neuen Testament zustande gebracht hat. Und wie Gott, wir haben uns wenige Fäden angeguckt, von den tausenden Fäden, die er gewebt hat und zusammengeführt hat und dann irgendwann auf einen einzigen Punkt bringt, Jesus Christus und sein Leib, die Gemeinde, die wir sein dürfen, damit wir glauben. Lohnt es sich, dass wir uns auch damit immer wieder beschäftigen. Ja, und in den verbleibenden Versen bindet Paulus das Thema noch einmal zusammen, lehnt sich ein bisschen an die stoischen Philosophen an und macht damit so einen Abschlusspunkt hinter die ersten drei Kapitel. Alles ist euer. 1. Korinther 3, Vers 21 bis 23. So rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Die Stoiker in der damaligen Zeit rühmten sich oft ihrer Besitzlosigkeit und sagten aber gleichermaßen, dass sie alles besitzen würden, denn sie seien ja Freunde der Götter. Und den Göttern gehört ja schließlich alles. Und da der Freund mit seinem Freund natürlich teilt, würden die Stoiker eben auch alles besitzen und könnten sich dann eben auch nehmen, was sie so bräuchten. Fand ich einen interessanten Ansatz, der hier so ein bisschen anklingt in dem Textabschnitt. Aber wenn das schon die Stoiker sagen können, ja, wie viel mehr denn wir als Kinder des lebendigen Gottes? klingt so ein bisschen auch an den verlorenen Sohn an. Ne? Also ich meine jetzt nicht den, der weggelaufen ist, sondern den, der da geblieben ist. Ich will das jetzt nicht zu weit ausführen, aber der beschwert sich dann ja bei seinem Vater, dass er nie auch nur mal ein Böckchen bekommen hätte. Und der Vater sagt dann zu seinem Sohn, alles was meines ist dein. Oder wir haben auch die Verheißung vom Herrn Jesus. Ne? Weil alles, was wir den Vater bitten werden in seinem Namen, das wird er uns geben. Das ist ja die Frage, ob wir uns genauso benehmen wie dieser verlorene Sohn. Alles ist euer, wiederholt Paulus hier noch einmal. Und er geht eben auch darauf ein, dass auch die Apostel natürlich als Diener letzten Endes den Korinthern hier gehören. Und ne, das bezieht sich auf dieses, was wir heute auch nochmal gelesen haben. Der eine sagt, ich bin Kephisch, der andere sagt, ich bin Apollisch und so weiter. Aus dem ersten Kapitel, im zweiten wird es wieder aufgegriffen, das kommt hier auch nochmal durch. Ja, alles ist euer, ihr aber seid Christi. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Christus aber ist Gottes. Lesen wir im 1. Korinther 15 dann irgendwann, wenn wir da hinkommen, Vers 28. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Alles ist euer, ihr aber seid Christi. Christus aber ist Gottes. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Amen.
Amen. Rufen 3 und 4. Und dann betet bitte weiter für Rüdigers Genesung, für Rothaut, Diana, die auch immer noch erkältet ist seit ihrer Doktor, im Magen hat sie jetzt. Und auch für die Schwangerschaft von Katharina und für Sarah. 410, die 3 und die 4. Gott baut sein Haus Stein auf Stein, jeder muss neu und lebendig sein. Gott baut sein Haus Stein auf Stein, so baut er erneuerte Menschen ein. Der Grund ist sicher und felsenfest, sein Wort, das auch Holz zu uns spricht. Und wer sich auf andere Worte verlässt, er bleibt nicht, sein Werk zerbricht. Gott baut sein Haus Stein auf Stein, jeder muss neu und lebendig sein. Gott baut sein Haus Stein auf Stein, so baut er erneuerte Menschen ein. Der Eckstein, der alles trägt und hält, das ist unser Herr Jesus Christ. Durch ihn wird das Haus Gottes fertiggestellt, bis alles vollendet ist.